Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf Sabine Kuschia. Sabine, Schamanin, Künstlerin, Hypnosetherapeutin. Und ich muss sagen, ich bin ja über deine Kunst auf dich gestoßen, weil du so wundervolle Gemälde anfertigst. Und da steigen wir gleich mal so ein bisschen ein auf die Krafttiere. Aber ich finde zuerst immer wichtig, wie war so der Weg zu dir? Wie bist du zu deinem Herzensprojekt? Wie hast du dazu gefunden?
Ja, also alles begann eigentlich damit, dass ich aus meinem Traum unsanft aufgeweckt wurde. Also mit meinem Mann dachte ich immer, dass wir sind das Traumpaar. Wir sind von allen als das Traumpaar angesehen worden. Wir hatten so viele gemeinsame Interessen, gemeinsame Abenteuer, zwei wundervolle Kinder. Unsere Leidenschaft war das Sportklettern. Und wir waren an den Felswänden in ganz Europa unterwegs, 20 Jahre lang, jede freie Minute fast, bis ein traumatisches Erlebnis dem ein Ende gesetzt hat. Und ich habe dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Und ich habe halt das immer wieder gesehen in meinen Träumen, habe, sobald ich ein Seil in die Hand genommen habe, habe ich Panikattacken bekommen. Also diese Geschichte, diese Zeit war endgültig vorbei für mich. Und da in meiner Ursprungsfamilie psychische Belastungen, Krankheiten und Behandlungen immer ein Tabuthema waren, bin ich nicht zu einem Spezialisten jetzt gegangen, sondern ich habe gemeint, ich schaffe das alleine. Und ich habe jetzt Bücher über Psychologie gelesen. Das hat zwar mein Verständnis erweitert, aber nicht gerade mir geholfen. Und dann ist mir der Schamanismus begegnet. Und es war so, dass ich eine Ausstellung hatte bei einer Tiermesse und mit meinen Tierporträts. Und da hatte ich einen kleinen Stand und den habe ich mir mit einer anderen Ausstellerin geteilt. Und die saß ein bisschen weiter hinten und die hat Tierkommunikation angeboten. Und jetzt war es so, dass die Besucher mit ihren Tieren, die sie vielleicht behandelt haben wollten, immer erst zu mir gegangen sind. Und da haben sie gefragt, ja, hier, ich habe hier ein Problem. Und ich, nein, ich bin das nicht. Ich bin Künstlerin, die sitzt da hinten. Und wir sind so ins Gespräch gekommen, dass diese Messe ging 3 Tage. Und dann hat sie gesagt, du sag mal, merkst du nichts? Und ich, was soll ich denn merken? Die kommen alle zu dir. Und ich, ja, das ist Zufall. Und sie, nein, das ist überhaupt kein Zufall. Und dann sind wir so ins Reden gekommen und dann ist rausgekommen, sie ist Schamanin. Und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, bestimmte Fragen gestellt und bei mir sind Tore aufgegangen. Ich habe nur noch geheult. Ich war an diesem Stand und habe geheult und ich, also für mich ist ein Kartenhaus zusammengebrochen und ich habe gemerkt, nein, ich bin gar nicht da, wo ich eigentlich sein will. Und dann daraufhin hat mich das auch total fasziniert, dass es Schamanismus in der heutigen Zeit noch gibt. Ich hatte mich früher überhaupt nicht mit irgendwas energetisch, mit Esoterik, das war für mich alles fremd, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Und jetzt habe ich Bücher verschlungen zum Thema Schamanismus und bin in alle Seminare, Workshops gegangen, die es zum Thema irgendwo in der Gegend rund um München, ich stamme aus München, gab. Und meistens war das so, dass die Schamanen ja nicht Englisch konnten oder nur ihre Inuit oder Südamerikan-Peruanisch konnten oder so und da immer ein Übersetzer dazwischen war. Und dann war mal ein Seminar 3 Tage von Galsan Chinak. Das ist ein Schamane aus der Mongolei. Der ist Häuptling und Schamane und Oberhaupt von den Tuva. Und der hat ein Seminar gegeben zur Heilmethoden aus der Mongolei. Und da waren jetzt ganz viele Menschen da bei diesem Seminar und viele waren schwer krank und haben sich von ihm Heilung erhofft. die konnte er natürlich nicht so ad hoc geben. Und ich habe mich eher im Hintergrund gehalten und habe mir gedacht, naja, also ich beobachte das Ganze, aber das ist so weit weg von mir. Und am Schluss hat er Augenkontakt gesucht, ist auf mich zugegangen, hat mich in die Wangen gekniffen, hat gesagt, suche deine Wurzeln in der Mongolei. Ich stand da und habe mir gedacht, wie bitte? Ich habe mich noch nie mit der Mongolei beschäftigt und dann wusste ich auch nicht, was ich da sollte. Und ja, also es war für mich irgendwie so total befremdlich. Und mit der Zeit haben sich aber viele Fragen gestellt bei mir und ich habe halt alles hinterfragt. Ich bin vielleicht für meine Familie seltsam geworden. Und das hat dann auch die erste Krise ausgelöst bei uns. Und dann kam eben eine Frau dazwischen und von heute auf morgen war Trennung. Und für mich hat sich alles geändert und ich bin in so ein tiefes Loch reingefallen. Und ich habe immer gedacht, unsere Geschichte dauert ewig und jetzt war sie so schnell vorbei, ohne dass ich es irgendwie mitbekommen habe. Und ich habe halt dann so eine depressive Phase entwickelt gehabt und bin so in Selbstmitleid und Einsamkeit versunken, bis mir dann klar geworden ist, jetzt bist du eigentlich wirklich frei. Das, was ich immer sein wollte. Ich habe keine Eltern mehr, die mir sagen, wie ich zu sein habe, wie ich funktionieren soll, die mir meinen Weg zeigen wollen. Ich habe, meine Kinder sind groß, ich bin nicht mehr Tag und Nacht verantwortlich für sie. Die können selber und wollen auch selber. Und ich habe auch keinen Partner, für den ich immer meinte, mich verbiegen zu müssen. Und jetzt kam die Frage, ja, wer will ich denn überhaupt sein? Wer bin ich? Und diese Freiheit hat mich auch total überwältigt. Und dann habe ich mich erinnert an diesen Satz, suche deine Wurzeln in der Mongolei. Okay, also ich habe meinen Rucksack gepackt mit meinem Sturmzelt, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr und dann noch so Notrationen für eine Woche von so Trockennahrung, habe einen Flieger gebucht und bin nach Ulaanbaatar geflogen in die Mongolei. Da war mir aber wirklich nicht klar, dass da kein Mensch Englisch spricht oder irgendeine europäische Sprache. Die haben höchstens Russisch oder Chinesisch gesprochen, zusätzlich. Also habe ich mir einen Block gekauft und habe dort Piktogramme draufgemalt. Also für Essen, für Trinken, für Wasser, für Straße, für Bus, für Flieger. Und so bin ich einigermaßen zurechtgekommen. Ich bin noch dazu Vegetarierin und es ist wirklich schwer, dort dann die richtigen Mahlzeiten zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Und dann bin ich in einen Bus eingestiegen und bin bis zur Endhaltestelle gefahren. Und das war schon lange weit, nur noch auf Schotterstraßen, teilweise auch auf der Wiese einfach, bis zur letzten Jurtenansammlung. Da bin ich dann ausgestiegen, habe meinen Rucksack genommen, bin losgelaufen. Und ich bin halt einfach in diese weite Landschaft rein. Aber das ist für einen Fußgänger eigentlich total viel zu weit, weil man kommt ja nicht voran. Und die Nomaden, die mir begegnet sind oder so, die haben gesagt, kein Mensch in der Mongolei geht zu Fuß, man reitet. Also was ich denn will? Und dann waren so zwei Reiter sind zu mir gekommen, das waren Junge und die konnten ein bisschen Englisch. Und die haben mich dann gefragt, ja eben, wir beobachten dich, wo willst du denn hin? Und da habe ich gesagt, ich will meinen Weg finden. Dann haben sie gesagt, das findet man noch nicht so. Dann haben sie gesagt, sie gehen zum Schamanen. Dann habe ich gemeint, okay. Also für die Schamanen dort ist nur der ein Schamane, der seinen Ahnengeist in sich auf reinlassen kann. Also ich habe das gesehen dort, die Trommeln, die versetzen sich so in Trance und gehen sozusagen ihre Seele oder ihre Persönlichkeit, ihr Ego, lassen sie aus sich raustreten und lassen dann eine andere Person ihren Ahnengeist in sich rein. Und es ist wirklich total faszinierend. Das ist, die sacken so zusammen und dann plötzlich, wie wenn die an Marionettenfäden hängen würden und sprechen mit einer ganz anderen Stimme. Also es kann auch sein, dass eine Frau plötzlich mit einer Männerstimme redet und sich auch ganz anders bewegt als vorher. Und dann dieser Ahnengeist wird dann befragt von den Dorf, von den Leuten, die halt irgendwie Hilfe brauchen. Und dieser Ahnengeist gibt dann eben Antworten, die dieser Schaman überhaupt nicht wissen kann. Und später fällt der wieder in sich zusammen und geht wieder in sich rein und ist wieder da. Und das haben wir geübt. Also ich habe es ein bisschen geschafft. Es geht halt darum, das Ego zur Seite zu schieben und Platz für etwas Neues zu öffnen. Und der Schamanismus ist ja nicht dogmatisch wie jetzt eine Religion. Ist ja jeder Schamane anders, verschieden, weil er andere Fähigkeiten hat und auch einen anderen Ahnengeist, einen anderen spirituellen Führer, würden wir auch sagen, den man vielleicht nicht so reinlässt, sondern der im Hintergrund, den man befragt auf schamanischen Reisen oder in anderen Trancezuständen und der sozusagen auch eine Persönlichkeit hat und Fähigkeiten, die man nutzen kann. Darum kann man nicht sagen, jeder Schamane macht jetzt dieses oder jenes, weil jeder eine andere Persönlichkeit und einen anderen Background hat. Jetzt sind die Dinge, die ich da gelernt habe, eigentlich in unserer Welt nicht vermittelbar. Also das ist viel zu krass. Und ich fand aber diese Trancearbeit, die hat mich total fasziniert. Und darum habe ich dann, wie ich wieder hier war, die Hypnoseausbildung gemacht und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden, um eben da einen westlichen Grundstock zu haben. Und dann sozusagen so eine Mischung jeweils für die Leute, die zu mir kommen, die Menschen, die zu mir kommen und Hilfe möchten, so eine Mischung zwischen eben den schamanischen Techniken und Hypnosetechniken, die für sie eingängig und hilfreich sind für diese Menschen. Genau. Also was ich tun möchte, ist eigentlich den Menschen seine eigene Spiritualität erleben zu lassen. Weil es ist auch so, dass bei den ursprünglichen Schamanen ist es so, dass der Schamane in Trance geht. Man kommt mit einer Frage und der Schamane geht in Trance und bringt die Antwort mit. Ich finde es viel unmittelbarer und viel intensiver, wenn jemand zu mir kommt und der kann auf Reise gehen. Der erlebt ein spirituelles Erlebnis und seine Antworten selber hört die in seinem Unterbewusstsein über seine Krafttiere, über seinen eigenen spirituellen Führer. Und das ist ja dann für denjenigen viel glaubhafter, auch was für Visionen er hat oder so, als wie wenn das ein Dritter für ihn macht. Und drum weiß ich nicht, ob jetzt die Schamanen so zufrieden wären mit meiner Arbeit, die ich hier leiste, aber ich denke mir, das ist eine gute Mischung und ich arbeite sehr gerne mit den Menschen, die zu mir kommen und ich habe auch gute Rückmeldungen und es bringt mir auch selber immer sehr viel, wenn ich das sehe, wie die Menschen dann, wie die mit einem Strahlen wieder aus so einer Trance zurückkehren und so Feuer fangen an ihrer eigenen spirituellen Erlebnissen und Erfahrungen, wo ich einfach nur der Führer oder der Öffner bin. Genau.
Ja, wo du quasi der Kanal bist.
Ja, also ich schaffe halt einen sicheren Raum, wo, muss ich auch sagen, Retraumatisierung ausgeschlossen wird. Das ist ganz wichtig, dass es halt ein sicherer Raum ist. Und wo ich auch den Menschen, die zu mir kommen, vermitteln kann, dass Manipulationen ausgeschlossen sind. Also viele haben ja beim Wort Hypnose Angst, dass da manipuliert wird an einem, dass man Dinge tut, die man nicht möchte. Es ist aber so, wenn das vorher besprochen wird, das Thema und die Vorgehensweise und wo man hin möchte eigentlich, dann würde man sofort aufwachen aus der Hypnose, wenn plötzlich ein ganz anderes Thema ich bringen würde, über Geld, über was weiß ich. Weil das nicht zu diesem festgelegten Kanal sozusagen gehört, den wir vorher ausgemacht haben. Und es ist immer ganz wichtig, vorher das festzulegen, das Ziel oder das Thema, das man besprechen oder was rauskommen soll. Genau.
Ja, das ist ja auch sehr wichtig, weil man tritt da ja in Verbindung und man ist ja in dem Moment auch ganz offen und empfänglich. Und das löst ja natürlich auch was aus. Ja. Mhm. Ja, sehr schön, sehr schön. Wie bist du dazu gekommen, die Krafttiere zu malen? Das finde ich noch ganz spannend. Du hast so wunderschöne auf deiner Seite und das ist ja mal was ganz anderes. Da finde ich dann eine Schnecke oder einen Frosch oder das ist ja nicht so dieses Alltägliche. Wie kommen die die Bilder?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte, die lange zurückliegt. Und auch wieder mit den Bergen zu tun hat. Ich war 1994, war ich mit meinem Mann, habe ich eine Weitwanderung gemacht auf eine extreme damals, gab noch kein Handy, kein GPS. Also wir haben uns einfach in die Wildnis begeben, auf dem High Pacific Crest Trail in Kalifornien, da durch die Sierra Nevada. Da ist nichts ausgeschildert, man muss da mit Kompass und irgendwelchen Karten, die man irgendwo findet, sich zurechtfinden und geht halt da auf dem Hauptkamm entlang. Und mein Mann war immer viel schneller als ich und hat immer so alle paar Stunden gewartet, bis ich halt nachkomme. Und dann war ich sehe diese Landschaft noch vor meinem inneren Auge, so diese Zedern und dann so ein bisschen so ein mooriges Ebene und dann dahinter diese Granitfelsen in so Orangetönen. Und mein Mann war eben eine Stunde vor mir und ich sitze da und mit meinem riesen Rucksack auch und ruhe mich aus und plötzlich sehe ich halt, dass etwas auf mich zukommt und es war ein erwachsener Bär, ein Braunbär. Und der kam zuerst dahergetrottet und dann hat er sich aufgestellt und ich war fasziniert und gleichzeitig hatte Todesangst. Ich habe nach meinem Mann gebrüllt, der natürlich überhaupt nicht fassbar oder überhaupt nicht da war. Der Bär hat sich dann umfallen lassen und ist seitlich davon getrottet. Und für mich war das dann aber so eine Faszination, so ein Tier in freier Wildbahn zu sehen, nicht im Zoo, sondern mir kam das dann so in den Sinn und ich so schade vor, auch dass bei uns, wenn wir jetzt in die Landschaft gehen, in die Berge oder so. Also das Einzige, was uns begegnen, sind halt Vögel. Wir haben unsere Haustiere, aber jetzt die Kühe, aber jetzt so wilde Tiere zu begegnen, das gibt es ja bei uns nicht mehr. Und dann kam das, wo dieser eine Bär, der Bruno, dann ganz bei uns in der Nähe, ja durch Bayern gezogen ist und wurde dann erschossen. Und das hat mir so wehgetan und dann habe ich ein Bild gemalt, eben gegen dieses Erschießen, also für Bruno. Und dann habe ich mehrere Bären gemalt und so kam das, dass ich halt andere Tiere, Hirsche oder Wildschwein und Rehe, Steinbock und so, Tiere, die es eigentlich bei uns geben sollte, ein Wolf, und habe mich dafür eingesetzt. Das waren eigentlich anklagende Bilder, weil ich halt gesagt habe, wieso gibt es die nicht? Wieso lassen wir denen keinen Platz hier? Und mit dem Schamanismus dann, mit dieser ganzen Umwälzung in meinem Leben, ist dann mehr Frieden in diese ganze Geschichte gekommen. Und diese anklagenden Bilder haben sich zu diesen Krafttierbildern entwickelt, diese Tierporträts. Weil eben Schamanen mit Krafttieren, mit Archetypen, die wir in diesen Krafttieren sehen, arbeiten, die uns Hilfestellung geben können und diese Tiere so darzustellen mit einer Persönlichkeit, mit dieser Liebe in ihrem Blick und dass sie was Gutes tun wollen, uns, für uns da sind, das ist dann sozusagen das Thema meiner Kunst geworden. Und wenn auch dadurch, dass Menschen, die bei mir eine schamanische Reise angetreten haben, danach gesucht haben im Internet nach irgendeinem Foto, was diesem Bild, was sie da erlebt haben mit ihrem Krafttier irgendwie entspricht und nichts gefunden haben und dann gesagt, malst du mir das bitte? Das ist in diesen Farben gewesen und das hat so eine Ausstrahlung gehabt. Meinetwegen ein Tiger, der liebevoll schaut und nicht aggressiv. Und sowas findet man halt schwer im Internet. Und dann ist das so entstanden, dass ich eben diese Krafttierbilder gemalt habe. Und indem man sich eben mit diesen Tieren, mit der Welt auseinandersetzt, was es hier alles gibt. Das ist auch noch ein Aspekt des Schamanismus, dass alle Schamanen die Welt, alles in unserer Welt beseelt sehen. Also nicht nur uns und die Tiere und die Pflanzen, auch Steine und auch Gegenstände. Und indem ich eben dem eine Seele zugestehe, kommt auch der Respekt und die Dankbarkeit. Und mir ist zum Beispiel, wie ich in Nepal war, habe ich im Chitwan Nationalpark da war ich allein unterwegs und habe mir einen Führer genommen, weil ich so gerne Vögel beobachte. Und dann sind wir ganz in der Früh, sind aber aufgebrochen um 5 Uhr früh und sind so kleine Pfade im Dschungel dort gegangen. Und er hat mir den Vogel gezeigt. Also ich hätte nichts gesehen ohne ihn. Und plötzlich hat es gebrüllt, so ein ganz, oder ein Röhren. Und er hat gemeint, es könnte eine Antilope sein, ob wir da mal nachschauen. Und dann haben wir uns von diesem kleinen Pfad entfernt in Richtung von dieser ominösen Antilope. Und plötzlich ist er stehen geblieben, wie erstarrt. Und ich habe über seine Schultern geschaut und er hatte nur einen Bambusstecken dabei. Und keine 20 Meter vor uns ist ein Tiger entlang gelaufen. Ganz langsam hat uns angeschaut, hat mit seinem Schwanz so leicht und dann ist er wieder im Dschungel verschwunden. Später in dem Dorf haben wir gesagt, seit 10 Jahren haben sie keinen Tiger mehr gesehen. Und jetzt komme ich, eine Fremde, und gehe da mit einem Führer rein und der Tiger schenkt mir seinen Anblick. Klar habe ich wieder, ich kann nicht sagen, dass ich Lebensangst hatte oder sowas. Ich war sowas fasziniert und wie gelähmt. Ich hätte jetzt nie ein Foto machen können von dem. Es war einfach nur so ein Blick in diese Wildheit und diese Freiheit, die mich fasziniert hat. Und ich denke mir, wenn man Respekt und diese Dankbarkeit zeigt, auch den Dingen. Es ist zum Beispiel, ich besitze kein Auto, ich mache alles mit dem Fahrrad. Und manchmal brauche ich aber auch ein Auto. Und dann besorge ich mir ein Mietauto. Und wenn ich das dann in Empfang nehme, dann setze ich mich rein und sage, hallo, liebes Mietauto. Schön, dass du dich jetzt für mich zur Verfügung stellst. Und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen eine schöne Zeit zusammen haben, dass du mich unterstützt, im Transport oder irgendwo hinzukommen. Und ich bitte dich, ermögliche es uns, soweit es in deiner Macht und in deinem Ermessen steht, dass wir beide heil und unversehrt am Ende wieder hier bei dem Automietvermieter wieder zurückkommen. Genauso wie ich mein Möglichstes tun werde, damit kein Schaden entsteht. Und einfach mit diesem Gedanken, mit dem man das Ganze beginnt, bin ich der vollen Überzeugung, dass eben eine gute Schwingung entsteht, ein gutes Miteinander und dass dann auch wirklich nichts passiert. Und so beginne ich auch jede Wanderung, die ich mache. Ich begrüße die Geister um mich herum, die Erdgeister, die Waldgeister, die Baumgeister, die Tierwesen, die Menschenwesen, die Wasserwesen. Und ich sage danke, dass ich hier sein darf und ich bitte darum, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben, dass ihr mich unterstützt, eben wieder heil zurückzukommen, genauso wie ich mein Möglichstes tun werde, um möglichst keinem Wesen zu schaden. Und ich passe dann auch auf, dass ich nicht auf irgendwelchen Ameisenwegen drauflatsch oder ein Schneckenhaus zusammenlatsch, sondern ich bin achtsam oder auf Blumen trete. Und ich denke mir, durch dieses gemeinsame Achtsamsein passiert dann auch nichts. Und mir begegnen eben Tiere, weil sie eben wahrscheinlich von meiner Aura dann, von dieser Grundeinstellung wissen, ich bin positiv, ich bin friedlich hier, da geschieht nichts. Und seit ich das mache, begegnen mir Rehe im Wald, ich sehe Adler im Gebirge, wo sonst keine sein sollten, Steinbock oder Murmeltiere oder ja, also ich bin überzeugt, dass das so funktioniert. Eben, ich bin mir natürlich bewusst, es gibt auch schlechte Energien. Und das ist auch eine Aufgabe eines Schamanen, eben Blockaden herauszufinden, zu schauen, wo kommen die her, und auch Ahnen und andere Seelen mit einzubeziehen, dann Rückführungen zu machen und zu schauen, wo liegt der Grund für irgendwelche Beschwerden oder Dinge, warum man nicht weiterkommt. Und dann, ganz wichtig, dann einen Friedensvertrag zu schließen mit der Seele, mit dem Ahn oder mit sich selbst als früheres Ich, einen Friedensvertrag zu schließen, dass jetzt diese Themen abgeschlossen sind und dass man jetzt in eine gute Schwingung geht und eben ungute Schwingungen zurücklässt, neutralisiert, genau, damit Heilung passiert.
Und das ist ja so was Ehrfürchtiges.
Ja.
Ist dieser Respekt, diese Ehrfurcht und diese Offenheit. Ja. Und damit können dann auch Dinge geschehen. Und das erlebt man ja selber, wenn man mit offenen Augen durch den Wald geht, dann sehe ich nicht nur Bäume, dann nehme ich auch ganz anders wahr. Dann spüre ich die Verbindung zwischen den Bäumen und dann tauchen auch Tiere auf und dann entdecke ich auch Pflanzen und dann bin ich offen dafür und dann kann ich das auch erst sehen. Ja.
Ja, genau.
Das klingt mega spannend. Ja. Ah, ich finde das schön, dass du gerade uns so für einen Weg aufgezeigt hast und ich finde das so toll, dass die Tiere dann wirklich zu dir kommen. Das ist ein Geschenk.
Ja, das sehe ich so. Das ist ein Geschenk, ja.
Ja, und diese Geschenke dürfen wir ja annehmen. Und
ja, da gibt es noch eine Geschichte.
Ja. Gerne.
Gerne? Okay. Ja, das war... Da ich ja Tiere gerne male oder Tiere male, wollte ich dorthin, wo es die meisten Tiere auf der Welt gibt. Und das ist halt im Urwald. Und es hieß, im Internet habe ich gelesen, also der älteste Urwald ist auf Malaysia. Borneo, auf Borneo. Also habe ich mit meinem Mann, mit meinen Kindern gesprochen. Und das war 2011. Und habe gesagt, ja, ich würde da gerne hin. Und die haben, ja klar, machen wir Familienurlaub dort. Und wir haben da einen Flug gebucht und dann ein Mietauto genommen. Und ich wollte halt in den Urwald und mit einer neuen Kamera und Tiere fotografieren, die ich dann malen kann. Jetzt sind wir da mit dem Auto gefahren und 7 Stunden Autobahn durch diese Insel und links und rechts nur Palmölplantagen. So eine dermaßen eine Monokultur, die holzen den Urwald ab. Es ist unglaublich und ich habe das damals nicht gewusst. Meine Kinder sind hinten gesessen und haben geheult. Wir sind durch brennende Bäume gefahren, durch verkohlte Baumleichen, dann wieder diese Plantagen, wirklich rein Kilometer. Und um den Mount Kinabalu, das ist der größte Berg dort, da können die halt nicht so abholzen, weil das ja so eine bergige Gegend ist und da ist der Urwald noch intakt. Und Wir haben dann dort Wanderungen gemacht im Urwald, auch mit Führer und so. Und da haben wir dann die Artenvielfalt erleben können, aber in einem sehr beschränkten Raum, und haben halt gemerkt, was da eigentlich passiert da unten in den anderen Teilen, in den größeren Teilen. Und das ist ja ein Regenwald dort, und da regnet es dann auch wirklich einmal am Tag wirklich aus voller, wie wenn man unter der Dusche steht. Und wir sind dann zu so einer Hütte gekommen während dieser Wanderung, und die Hütten sind dort alle auf Stelzen gebaut, damit die Schlangen und Skorpione nicht in die Wohnräume oder in die Aufenthaltsräume kommen. Und da kann man sich drunter stellen, und wir haben uns dann da drunter gestellt und haben dann gewartet, und da kam jemand dazu, und das war ein ausgewachsener Orang-Utan. Und der hat sich jetzt daneben gesetzt, und meine Tochter, und ich habe gesagt, bitte nicht berühren, das ist absolut verboten. Wir übermitteln denen Krankheiten, die wir jetzt hier aus Europa bringen, und genauso können die uns irgendwas beibringen, genau. Oder sind auch wahnsinnig viel stärker als wir. Ein Orang-Utan ist 7-mal stärker als ein Mensch. Und wir haben also Abstand gehalten, aber meine Tochter hat dann angefangen, Grimassen zu schneiden, und der Orang-Utan hat die wiederholt. Und so kam so eine Art Kommunikation zustande, und das hat mich so berührt. Ich habe da so eine alte Seele in diesen Augen von diesem Orang-Utan gesehen, und dieses Menschenähnliche und dieser verständnisvolle Blick, das hat mich tief getroffen. Und wie ich jetzt nach Hause gekommen bin, habe ich nur noch Affen gemalt, also vor allem Orang-Utans. Und habe dann unsere Bilder, die wir gemacht haben und so, und habe die verwertet und habe Bilder gemalt und habe mir gedacht, ich möchte den Menschen zeigen und sagen, was da unten passiert, weil ich habe das nicht gewusst. Und dann habe ich daraus ein Bilderbuch gemacht. Und habe halt die Geschichte von diesem Orang-Utan, der drum zu uns gekommen ist, weil er bei Menschen aufgewachsen ist und dann ausgewildert wurde und ab und zu halt mal wieder zu menschlichen Behausungen kommt, um sich Bananen zu holen oder so. Ein richtig wilder Orang-Utan hätte das jetzt nicht getan. Und habe daraus ein Bilderbuch gemacht mit der Information eben über die Urwaldvernichtung und habe dieses Konzept an 40 Verlage in Deutschland geschickt, und alle haben mir geantwortet, das ist kein Thema für ein Bilderbuch. Also Kinder interessieren sich für sowas nicht, und das ist das falsche Alter und das falsche Format, also sie nicht interessiert. Dann habe ich dieses Buch in Eigenverlag veröffentlicht, und es hat dann sogar einen Preis gekriegt, und ich gehe mit diesem Buch oder mit diesen Bildern, bin ich an Schulen gegangen und habe diese Geschichte dann ganzen Klassen erzählen dürfen hintereinander. Und es war dann sehr berührend, dass mir die Lehrer danach ja erzählt haben, dass die Eltern berichtet haben, dass die Kinder heimgekommen sind und gesagt haben, in Nutella ist so viel Palmöl drin, ich will kein Nutella mehr essen oder keine Pizza, solange da Palmöl drin ist. Also es hat eine Wirkung gehabt, und es hat mich sehr gefreut. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch so ein Projekt von mir, dass ich mich da einsetze, eben für die, gegen die Urwaldabholzung und für die Orang-Utans.
Und das sichtbar machen.
Da genau, ja, das sichtbar machen. Genau.
Ja. Ja, und so ein Verlag sagt halt, der sieht dann, da kann ich kein Geld mitmachen, das passt nicht.
Ja, das passt nicht in mein Konzept hinein oder
genau.
So. Ja, genau. Ja.
Ah, das ist schön. Das ist schön. Und man sieht ja immer wieder, wenn man so ein Herzensprojekt hat, dann gibt es immer wieder Möglichkeiten.
Ja, dann öffnen sich Türen oder so, eben, weil der Weg irgendwie findet sich dann schon.
Genau. Ja, genau. Oh, das ist schön. Das ist schön. Du hast tolle Projekte.
Dankeschön.
Das freut mich. Ja, das ist wirklich schön. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal deine Homepage anzugucken. Du hast wunderschöne Bilder und ich finde das auch so faszinierend, weißt du, das ist ein Krafttier kann ja alles sein, ne? Und ob das jetzt eine Schnecke, ein Frosch ist, und ich weiß noch, als ich meine Ausbildung ich glaube, vor 10 Jahren zu Tierkommunikatorin gemacht habe. Da sollte sich auch jeder so ein Krafttier suchen. Und bei mir war das lustigerweise der Strauß. Und ich weiß noch, als ich das gesagt habe, da kam so, ja, der Strauß, Kopf in den Sand stecken. Da habe ich, nein, die Botschaft von meinem Strauß war gar eine ganz andere. Der ist in die Meditation gegangen, der ist in die Innensicht gegangen. Aber das ist ja so, wir haben ja sofort immer ein Bild. Ne? Ja. Vogelstrauß, ja. Das macht der Kopf in den Sand stecken. Ja, aber mein Strauß hatte für mich eine ganz andere Botschaft. Und das ist ja auch das, was wir draus machen und das, was wir sehen. Und ja, ich finde, das ist einfach, es kann, ein Krafttier kann was ganz anderes für jeden bedeuten. Und ich finde das toll, dass du da auf deiner Seite, ne? Auch ein Frosch oder eine Schnecke kann ein Krafttier sein.
Ja, ich hatte einen jemanden da, der sein Krafttier suchen wollte und der ist immer, also dann in seiner schamanischen Reise hat er dann erzählt, er war in der Erde und er ist nicht rausgekommen und er wollte eigentlich in seine Seelenlandschaft und hat sich da irgendwie einen Dschungel, eine tolle Landschaft vorgestellt und er war immer nur in der Erde und hat sich gedacht, ja, er ist stecken geblieben und er hat es nicht geschafft. Und wie er wiedergekommen ist, dann hat er dann im Nachhinein rekapituliert, ja, da war schon etwas, und zwar der Regenwurm. Der war immer um ihn rum und er hat auch dann gesagt, er rettet, wenn er auf der Straße geht, rettet er eigentlich jeden Regenwurm und bringt den dann auf Wiesenstücke oder so. Und dann, mein Gott, jetzt habe ich als Krafttier einen Regenwurm. Und dann habe ich gesagt, also der Regenwurm ist ja wahnsinnig wichtig, der transformiert die Erde. Die Erde geht durch ihn durch und es wird was Gutes ausgeschieden. Das heißt, der hilft dir, die Dinge zu transformieren und zu heilen. Und der war dann richtig still, ja, wow, und hat den annehmen können. Also es geht bis ganz klein, bis zur Ameise. Ja, es kann alles ein Krafttier sein und eine Bedeutung, eine besondere Bedeutung für den jeweiligen haben. Ganz persönlich, genau.
Ja, und das finde ich auch wichtig und nicht so diese Zuschreibungen, sondern das, was das wirklich so bedeutet und was das auch quasi eine Botschaft, die es dann mir bringt, ne? Ob das jetzt ein Regenwurm, eine Ameise oder mein Vogelstrauß ist.
Ja, sondern genau.
Das will einem ja was sagen. Und da ist ja so viel dahinter. Ja. Oh, ich finde das schön. Und dass du das dann noch sichtbar machen kannst, das ist noch viel schöner. Ja, Sabina, ich danke dir sehr für deine Zeit und
bitteschön, ja.
Was du da auch gerade so für Bilder gemalt hast, das fand ich auch sehr schön. Und die Botschaften dahinter. Ja. Und ich finde das toll.
Danke für deine Einladung, dass ich hier sein darf.
Ich finde das toll, dass du die Tiere um dich versammeln kannst. Finde ich schön. Oh, ja, ein Geschenk. Und ich kann nur alle einladen, sich auf deiner Seite umzusehen und sich mal die Krafttiere, deine Gemälde anzuschauen. Das ist, die haben das, was die ausdrücken, was die für ein Gesicht haben, eine Ausstrahlung haben. Das ist wirklich toll. Das hat mich unglaublich angezogen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Schaut euch mal um. Es wird verlinkt.
Und Dankeschön. Ja.
Ich wünsche da einfach jedem nur viel Spaß und überlegt mal, was ihr selber für ein Krafttier habt und macht das gar nicht so klein. Es hat eine Bedeutung und auch wenn es ein Regenwurm oder eine Ameise oder ein Vogelstrauß ist.
Genau.
Ich danke dir sehr und ja, euch viel Spaß und ja, bleibt neugierig.
Genau.
Bis dann. Tschüss.
Dann.